Gottes Heil ist nahe. So habe ich den Titel dem Gottesdienst gegeben. Er stammt aus der heutigen Tageslosung, dem Bibelvers am heutigen Tag steht. Wir hören jetzt auf den ganzen Abschnitt aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 56, Verse 1 bis 8. Wir nehmen ein bisschen mehr als einfach die Tageslosung, damit wir noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben. Das sage ich auch nichts, dass wir den Zusammenhang noch haben. So spricht der Herr: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich ist der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, den Ruhetag bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, das heißt der Ausländer, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher vor seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, der Eunuch, sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jedem, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Dieser Satz ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus, durch den Gott unser Heil, unsere Rettung in die Welt hineingebracht hat. Das Kapitel aus dem Jesaja 56 enthält viele Voraussagen auf Jesus Christus, die er erfüllt hat. Ich habe den ersten Punkt von dieser Predigt so zusammengefasst: Gott liebt Männer. Auf den ersten Blick ist diese Aussage humorvoll, weil Gott natürlich auch Frauen liebt. In der vergangenen Predigt habe ich darauf hingewiesen, wie Jesus die Würde von der Frau wieder hergestellt hat. Aber heute kommt das Pendant: Gott liebt Männer. Also der Vollständigkeit habe ich es auch noch hier aufgeschrieben, um Frauen. Aber ja, das war im letzten Moment gewesen. Ich fand, ich will niemanden ausschliessen, aber eigentlich ist Gott liebt Männer. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um sowohl das Heil von Gott, die Rettung von Gott, als auch Gottes Gerechtigkeit und Recht auf unserer Welt zu etablieren. Jesus hat einmal gesagt: Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es gibt zu dem Gerechtigkeit gibt's eine interessante, aber auch lustige Geschichte aus dem Neuen Testament, beim Zusammenwenden anschauen mit der Kinderbibel, die auch humorvolle Zeichnungen hat. Dort sehen wir, wie Jesus aktiv auf den Zöllner Zachäus zugegangen ist. Ach, was ich noch sagen wollte, das habe ich vergessen. Jesaja ist im Alten Testament und wir werden immer auch ins Neue Testament schauen und dann zu uns heute, was es heute bedeutet. Immer vom Alten Testament ins Neue und dann zu uns. Und jetzt zum Thema eben Heil und Gerechtigkeit schauen wir die Geschichte an vom Zachäus, von dem Oberzöllner. Und man sieht hier, wie er auf ganz vielen Geldsäcken sitzt und sich mega freut, dass er wie der Dagobert Duck einfach auf dem Geld sitzt. Und die Zöllner waren damals abgezockt und Betrüger, die ja mit den Israel, die mit den Römern zusammengearbeitet haben und eigentlich die eigenen Volksleute sozusagen ja, ihnen Geld weggenommen haben, dass sie haben können in eine neue Stadt hineingehen konnten. Und dann war der Zachäus reich und eben andere abgezockt, aber er war klein. Er war kleiner als die anderen. Und nachher ist er einmal, hat er erfahren, dass Jesus in seine Stadt kommt und dann ist er auf den Baum hochgeklettert, damit er Jesus hat können sehen. Und dann hat Jesus ihn angesprochen mit dem Wort: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Jesus hat sich selber eingeladen bei dem Abzocker Zachäus, der sogar mit den Römern zusammengearbeitet hat. So hat er dem Zachäus seine Liebe gezeigt. Die Liebe von Gott, die Jesus ihm so zeigt, auf dem Bild ist es dargestellt, er hat ihn umarmt. Und dann ist der Zachäus so von dieser Liebe und Annahme von Gott überwältigt worden, dass er gesagt hat: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach zurück. Also der Zachäus hat gemerkt, Jesus vergibt ihm alle seine Schuld. Das hat für ihn einen Neuanfang ermöglicht. Und er hat gesagt, jetzt will er auch Gerechtigkeit üben. Er will das die Ungerechtigkeit, die er gemacht hat, will er tilgen. Er will wieder Gutmachung leisten. Die Liebe von Gott in Jesus Christus hat ihn zutiefst verändert und erneuert. Wieso haben besonders Männer heutzutage Mühe, an Gott zu glauben? Weil Gottes Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und die menschliche Wiedergutmachung zu wenig betont werden. Gott will, dass wir gerecht miteinander umgehen, wie wir es bei der Tageslosung gehört haben. Aber heute drehen wir den Spiess um und sagen, es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern bitte, komm in unsere Kirche, wir brauchen dringend Männer. Und zudem ist es hier so gemütlich. Nach dem Gottesdienst trinken wir abends ein Käfeli. Nichts gegen das Kirchenkaffee. Ich freue mich auch schon darauf, ich werde nachher ein Tee trinken. Ich habe Deborah vorgewarnt, dass ich das würde sagen, nach dem Kirchenkaffee. Es ist nur ein Beispiel, das sagt einfach, wir sagen, komm zu uns, es ist bei uns so gemütlich. Vielleicht sollten wir eher sagen, die Liebe von Gott besteht darin, dass Jesus dich auffordert, mit ihm zusammen Gottes Gerechtigkeit auf dieser Welt zu etablieren, damit durch das viele Menschen ein besseres Leben führen können. Auch du als Mann darfst mit dem heiligen Jesus täglich eine Beziehung führen, die die Grundlage von deinem Leben werden kann. Und die Beziehung zu Jesus ist es wert, alles andere dafür aufzugeben, weil Jesus aus Liebe zu dir alles aufgegeben hat. Die Beziehung zu Jesus ist so wertvoll, dass auch Männer bereit sind, ihr ganzes Leben in Ordnung zu bringen. Die Liebe von Jesus ist auch wert, dass auch Männer die Beziehung an erste Stelle von ihrem Leben setzen. Sowohl in der Bibel als auch in der heutigen Zeit gibt es viele Fälle, in denen Männer zu Jesus gefunden haben und dann bereit gewesen sind, ihr Leben komplett zu ändern. Von Saulus zu Paulus. Dazu gehört auch, wieder Gutmachung zu leisten, soweit uns das möglich ist. Das kann in Form sein von Entschuldigungen oder finanziell sein, wie wir es mit Zachäus gesehen haben. Dass wir den entstandenen Schaden benennen und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, den Schaden zu beheben. Weil das Wort Recht bedeutet in der Bibel Gerechtigkeit, das Richtige, von einem ethischen Standard der Gemeinschaft aus ein entsprechendes Verhalten der Menschen im sozialen, ethischen und rechtlichen Sinn. Also es geht darum, Recht bezieht sich immer auf andere Menschen, ein ganzheitliches Verhalten, das durch die Gemeinschaft fördert. Und es bezieht sich immer auf ein konkretes Verhalten. Jesus hilft uns, die Wiedergutmachung zu leisten, indem er uns in dem Heiligen Geist auf das hinweisen, wie wenn wir uns entschuldigen können, wie wenn wir uns entschuldigen sollen und wenn wir finanziellen Schaden zugefügt haben und den Betrag können zurückerstatten können. Oder wenn wir etwas gestohlen haben, dass wir es zurückgeben. Jesus wirkt in diesem Punkt oft durch den Heiligen Geist an unserem Gewissen. Und falls wir die Wiedergutmachung nicht leisten, wird Gott sie am jüngsten Tag von uns einfordern. Gott wird am jüngsten Tag so oder so, am jüngsten Gericht Gerechtigkeit wiederherstellen für alle, denen Unrecht angetan worden ist. Aber es gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir das im jetzigen Leben schon machen können. Der zweite Punkt lautet, Gott liebt Ausländer. So heisst es, und der Sohn der Fremde, der Ausländer, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Also mit eigenen Worten umgekehrt formuliert, Gott sei da, der Ausländer, der an mich glaubt, soll sagen, Gott nimmt mich hundertprozentig an, obwohl ich weder Jude noch beschnitten bin. Das ist etwas Neues im Alten Testament und ist auch eine Voraussage, wo in Jesus Christus ganz erfüllt worden ist. Im Alten Testament lesen wir eben auch von Fällen, wo die Ausländer, die Leute von den fremden Nationen, von den fremden Völkern, eben die gläubigen Juden davon abgehalten haben, an Gott zu glauben. Dass also die Ausländer aus den fremden Völkern abscheuliche Brüche in Israel gemacht haben, wie zum Beispiel ihre eigenen Kinder geopfert haben für ihre falschen Götter. Und das sagt Gott, das will er nicht, dass der Götzendienst in Israel ist. Aber Gott ermutigt jetzt alle Ausländer und sagt, auch wenn ihr keine Juden seid, dürft ihr zu mir kommen, zu meinem heiligen Berg, und ihr dürft Freude haben. Ihr dürft auch mit mir beten. Und ich nehme eure Opfer an. Also da sehen wir, das ist etwas ganz Neues, was auch von dem Jesaja zu Jesus überweisen und durch das auch zu uns. Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus die Liebe von Gott auf Ausländerinnen und Ausländer ausweiten. Stichwortartig sehen wir das bei den verschiedenen Gesprächen, wo Jesus tut mit der syrophönizischen Frau führen, mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen und auch mit dem römischen Hauptmann. Jesus hat auch die kranken Kinder von diesen Ausländerinnen und Ausländern geheilt und hat so die Liebe von Gott weitergegeben. Weil Gott Ausländer liebt, heisst das für uns, dass auch sie in unserer Kirchengemeinde herzlich willkommen sind. Gerade heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Bundesamt für Statistik die neuen Zahlen publiziert hat. Ich zitiere aus dem Tagesanzeiger. Die Berechnung für die Jahre 2019 und 2021 zeigt, 58% der 0- bis 6-Jährigen und 56% der 7- bis 15-Jährigen leben in einem Haushalt mit mindestens einem Elternteil, der im Ausland geboren wurde oder einen ausländischen Pass hat. Also mit anderen Worten ausgedrückt, die Schweiz ist jetzt schon Multikulti, wird noch viel mehr werden, weil es auch viel mehr Menschen hat, die vom Ausland stammen. In unserem Jesaja-Abschnitt heisst es dazu, denn mein Haus, gemeint ist der Tempel von Gott in Jerusalem, wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Also alle Menschen werden im Tempel in Jerusalem Gott anbeten. Und dank Jesus gibt es jetzt auch in dem Punkt eine Ausweitung, gibt es eine Öffnung. Am ersten Pfingstfest haben Menschen aus allen Nationen zum Glauben an ihn gefunden. Und wir können unsere ausländischen Nachbarinnen und Nachbarn einladen, an Anlässen der Kirchengemeinde, dass auch sie einen Zugang bekommen zum Glauben und zur Kirchenfamilie. Wir können sie zum Beispiel einladen an Vorträge oder in Hauskreis oder auch an Gottesdienst. Sonst gerade hier Gottesdienst, wo wir nachher gemütlich zusammen essen. Da können wir sie auch besser kennenlernen und austauschen. Der dritte Punkt lautet, Gott liebt Kinderlose. Und das habe ich durch das abgeleitet, was heisst, unter Eunuch oder der Verschnittene, sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. In dem steckt auch Humor. Ich habe am Anfang gemeint Galgenhumor, aber ja, es geht so ein bisschen richtig Galgenhumor, aber es ist nicht ganz der korrekte Ausdruck. Das ist ein bisschen Humor, oder? Dass jemand sagt, ich bin ein dürrer Baum. Oder? Also ein Mann vergleicht sich mit einem Baum und mit einem dürren Baum. Das ist ja ein bisschen lustig ausgedrückt. Ich bin ein dürrer Baum. Das ist eine lustige Formulierung dafür, dass ein Eunuch keine eigene Kinder hat. Der griechische Begriff Eunuch heisst der Hüter des Bettes. Und gemeint ist der Hüter des Ehebettes von einem König. Ich habe mal den Begriff Eunuch nachgeschaut in einem Bibellexikon von der Elbefelder Bibel nachgeschlagen und dort ist gestanden, Eunuch heisst in der Bibel im Alten Testament Saris, Titel eines hohen politischen oder militärischen Hofbeamten, Eunuch Kämmerer. Also Könige haben ja früher teilweise mehrere Ehefrauen gehabt, den sogenannten Harem, mehrere Königinnen. Und dann der Chef von dem Harem war der Eunuch, ein höherer Beamter, der selber aber kein Kind hat dürfen zeugen mit diesen Königinnen. Weil sonst wären ja die Kinder Prinzessinnen und Prinzen und wären von ihm abgestanden, also vom Eunuch. Und wegen dem ist er kastriert worden. Also die Eunuchen haben keine eigenen lieblichen Kinder gehabt. Da muss ich noch etwas ausholen. Zur Zeit des Alten Testaments war es ganz schlimm, wenn man keine eigenen Kinder hatte. Weil die Zeit war ganz anders. Also Sarah und Abraham, die Gründungsmutter und Vater vom Glauben, die haben sehr darunter gelitten. Weil sie waren reich, aber sie haben den Reichtum nicht weitervererben. Sie haben so gelitten, dass sie keine eigenen Kinder hatten. Damals hat es noch keine erste, zweite oder dritte Säule gegeben, sondern Kinder sind die Altersvorsorge. Und es hat dann auch keine Stiftungen gegeben. Man einfach können das Vermögen in einer Stiftung oder einem Staat so spenden. Wenn man ohne Kind gestorben ist, dann haben eigentlich die eigenen Sklaven das ganze Vermögen bekommen. Und jetzt kommt die Ermutigung von Gott für alle, die kein Kind haben oder noch kein Kind haben. Und heisst, denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate, den Ruhetag, bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. So eine heftige Aussage, dass jemand, der kein eigenes liebliches Kind hat, keine Söhne und Töchter, dass der Name trotzdem bei Gott aufgeschrieben ist und weitergeht. Weil ich bereits ein paar weisse Bartstoppel habe, fragen mich immer mehr Leute, fragen, hast du eigene Kinder? Und ich antworte amix, nein, aber ich habe mit meiner Frau Christina eine Ehefamilie und mit euch zusammen eine Kirchenfamilie. Es ist nicht nur eine heftige Aussage, sondern es ist auch eine Entlastung und ein Trost auch für alle Teenager, die auch noch kein eigenes Kind haben und die heutzutage so einen grossen Druck auf ihnen lastet. Also nicht nur Teenager, auch junge Erwachsene, auch auf den meisten, dass es einfach heisst, du bist eigentlich nur ein vollwertiger Mensch, wenn du einen Partner hast. Und das löst einen mega Druck aus auf junge Leute, dass sie schon früh halt Freunde oder Freundinnen haben. Und Gott sagt hier, nein, mach dir keinen Druck, mach dir keinen Stress. Gott liebt Kinderlose, er liebt auch Kinder, Teenager, alle. Wir müssen uns nicht unter Druck setzen lassen, um die sogenannte bessere Hälfte so früh wie möglich zu finden. Gott liebt Kinderlose. Was heisst das in der heutigen Zeit? Ich will hier noch ein Tabu ansprechen. Ich hoffe, ich kann das innerhalb von ein paar Sätzen. Momentan gibt es ja den Trans-Trend. Viele Jugendliche wollen ihr Geschlecht ändern. Also nicht nur Buben wollen Mädchen sein, sondern besonders junge Mädchen wollen Männer sein. Und das ist tragisch. Also der Feminismus, den es schon seit 120 Jahren gibt, wo Frauen sich, natürlich auch Männer, aber Frauen sich einsetzen für Frauenrecht, dass Frauen gleichberechtigt sind. Das ist so tragisch, dass der in diesem Punkt nicht wirkt. Die Geschlechtsumwandlungsoperationen und Hormone bewirken nicht nur oft lebenslange Schmerzen, sondern auch irreparable Unfruchtbarkeit. Und in Zukunft wird es entscheidend sein, dass Kirchengemeinden offen sind, um solche Menschen aufzunehmen, solche Transmenschen, auch gerade solche, die dann kein eigenes Kind haben. Aber dass wir sagen, doch, wir nehmen sie auf, sie sind herzlich willkommen bei uns. Gott liebt Transmenschen und seine Annahme löst in ihnen einen Prozess aus, dass auch sie sich annehmen können. Ich habe gerade in den vergangenen Wochen einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe dann aber das Zitat leider nicht rauskopiert, aber es ist lustig, auch in China nennen sich die Leute, die kein Kind haben, nennen sich eben auch vertrocknete Ast. Ich werde das noch recherchieren, aber es ist so interessant. Also, obwohl sie wahrscheinlich den Propheten Jesaja nicht kennen, tun sie in China ähnlich reden. Also, es ist eben so, ein bisschen so, dass eigentlich China, sie haben ja lange Teilzeit, Ein-Kind-Politik gehabt und jetzt ändert es das, jetzt wollen sie. Weil eigentlich die chinesische Regierung, dass alle drei Kinder haben, oder? Und sie wollen eigentlich mehr Soldaten haben, das ist mega hart, oder? Und die chinesische Frau sagt, nein, das machen wir nicht mit. Wir haben einfach Kinder, damit sie nachher sterben in einer Kirche. Und dann nennen sich eben auch die chinesischen Männer nennen sich eigentlich einen trockenen Ast. Das fand ich auch noch interessant. Und hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Und wegen dem, weil Gott eben auch Kinderlose liebt, wegen dem ist es Gott auch ein Anliegen, dass wir uns nicht nur um Familie kümmern, sondern auch Kinderlose in unserer Kirchengemeinde wertschätzen. Jesus und Paulus sind ja unverheiratet gewesen. Und Jesus gibt auch Frauen die Würdigung, wenn sie kein eigenes Kind haben. Also dank Jesus müssen Frauen sich nicht über ihre Mutterrolle definieren. In der Kirchenfamilie können wir Verantwortung übernehmen für andere Menschen, mit denen wir nicht lieblich miteinander verwandt sind. Dank Jesus sind wir geistliche Schwestern und Brüder. Ich komme zum Schluss und möchte das noch ein bisschen in den Gesamtzusammenhang von der Bibel setzen. Es kommt hier im Propheten Jesaja auch eine Seligpreisung vor. Seligpreisung, so sagt man, wenn es in der Bibel heisst, glücklich der Mensch. Und da heisst es, glücklich der Mensch, der dies tut, also der, der den Sabbat, Ruhetag bewahrt, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Glücklich der Mensch, da sehen wir eine Seligpreisung, ähnlich wie im Psalm 1, am Anfang der Psalmen, oder auch am Anfang der Bergpredigt, wo Jesus die Seligpreisung aufzählt. Und der Ruhetag, ein paar fragen sich, wieso kommt jetzt so der Sabbat vor? Wieso ist jetzt der Sabbat irgendwie so wichtig? Es geht um Gerechtigkeit, es geht um die Liebe von Gott, oder? Wieso? Es ist wie so eine Art, ein Stichwort, das vorkommt. Und ich habe gedacht, stört nicht irgendwie der Sabbat? Stört noch ein bisschen in diesem Zusammenhang? Ist doch wieder so wichtig. Aber der Sabbat ist ein Symbol, es ist ein Stichwort. Der Sabbat steht als Symbol für die 10 Gebote. Es ist nämlich das 4. Gebot. Und das 4. Gebot steht zwischen den ersten 3 Geboten, wo die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott regelt, und dem Gebot 5 bis 10, wo unsere Beziehungen untereinander regeln, zwischen uns Menschen. Und der Sabbat bildet das Scharnier zwischen der Gottesliebe und Nächstenliebe. Eigentlich bin ich gegen Sonntagsarbeit, aber ich muss zugeben, dass ich auch schon froh war, einmal an einem Sonntag in Prima, in Boniswil, etwas posten können, was ich wochentags vergessen habe. Es geht Gott um unsere Herzenshaltung. Wir müssen nicht jeden Sonntag extra posten. Aber das heisst, dass wir einen Ruhetag in der Woche einplanen, auch wenn wir Schicht arbeiten, einfach also wenn wir am Wochenende arbeiten, einfach einen Ruhetag bewahren. Aber in diesem Zusammenhang steht der Sabbat als Symbol für die ganzen 10 Gebote. Und das bedeutet auch, dass die 10 Gebote heute auch noch Bedeutung haben. Und dass die 10 Gebote uns helfen, die Gerechtigkeit von Gott auf dieser Welt zu etablieren. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das steht in Jesaja und das wird Jesus zitieren, und er mit der Peitsche den Tempel gereinigt hat und eben die Wechseltisch umgestoßen hat. Und dann hat Jesus sich auf das bezogen und gesagt, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Gebet. Gott sagt, Gebet ist wichtig. Auch in einer Kirche, Gebet ist wichtig. Im Gebet pflegen wir die Beziehung mit Jesus. Und in der Bibel redet er zu uns. Nach dem Gottesdienst macht meine Frau Christina eine Bedürfnisabklärung betreffend einen Gebetsraum hier im Kirchengemeindehaus Dürrenäsch, bei der alle können ihre Meinung äußern. Zusammenfassung ist, Gott liebt alle Menschen, dich und mich. Und Gott will, dass wir seine Liebe erwidern. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, heisst es so treffend im Psalm 18. Wenn wir mit Jesus die persönliche Liebesbeziehung führen, dann erleben wir, dass auch Gottes Gerechtigkeit uns immer wichtiger wird und wir anfangen, sie in unserem Leben umzusetzen, mit der Bibel, mit Gebet, mit Gemeinschaft, mit anderen Christen und auch mit konkreten Aktionen. Gottes Heil ist nahe. Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. So spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält.